Ich kann nicht mehr lange bleiben, sagte er. Ich weiß, entgegnete sie in neutralem Ton. Das Krimi-Quartett, der Podcast über Krimis.
Liebe Krimi-Freunde, heute sitzen wir schon etwas feierlich gestimmt in Vorfreude auf das Jahresendfest. Das mit Kerzen und Lebkuchen. Und da darf der Krimi natürlich nicht fehlen. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Ich bin Stefan und begrüße meine Mitpodcasterin Yvonne.
Hallo.
Ja, und für diese Folge hat Yvonne uns... Das ist so mal...
Kannst du nicht einfach... Nein, müssen wir nicht. Selbstverständlich kann ich das, Entschuldigung. Ich weiß noch nicht, ob ich das rausstellte.
Es geht weiter. Für diese Folge hat Yvonne uns nicht nur einen, sondern mehrere Krimis ausgesucht. Yvonne, was erwartet uns heute?
Uns erwartet heute eine Anthologie. Sie heißt Weich fällt der Schnee, kriminelle Weihnachtsgeschichten aus Island von Ragnar Jonasson. Erschienen ist das Buch erst in diesem Jahr im Oktober bei BTB und kostet stolze 20 Euro als Hardcover-Ausgabe. Wir haben hier eine Sammlung von 17 bereits veröffentlichten Kurzgeschichten aus Zeitschriften und anderen Anthologien. Wir sind im Genre Thriller, aber auch Drama. Und die Geschichten haben eines gemeinsam, nämlich ein Ende mit Knalleffekt. Und da würde ich gleich mal dich fragen, Stefan. So, Knalleffekt, Kurzgeschichte, weihnachtlich, winterlich. Wie war das Leseerlebnis für dich?
Ja, also ich fand ja nicht, dass jede Geschichte einen weihnachtlichen Bezug hatte, also einen direkten weihnachtlichen Bezug, vielleicht von der Stimmung her. Einige bezogen sich aber wirklich auch auf Weihnachten. Und den Knalleffekt, ja, die hatten alle einen schönen Twist und ich fand, die lassen sich gut lesen. So, ich habe gestern noch eine Badewanne eingelesen. Und ja, also wenn jemand gut lesbare kurze Krimis möchte, die überwiegend auch in einem weihnachtlichen Kontext sind, dann würde ich das empfehlen, ja. Und bei dir?
Ich würde sagen, die Geschichten unterscheiden sich, wie das vollkommen normal ist bei Anthologien, natürlich in Länge, aber auch in Qualität. Ich persönlich mochte die vordere Hälfte ein bisschen mehr als die hintere, vor allem auch wegen der Knalleffekte, die vorne irgendwie noch besser gezündet haben als hinten.
Das stimmt.
Und grundlegend finde ich, das ist auf jeden Fall was für Fans von frostig knackigen Geschichten. Und die Geschichten sind auch zum Vorlesen unterm Weihnachtsbaum gut geeignet. Wenn man diese Stimmung zu Weihnachten haben möchte.
Wenn man sie haben möchte, genau. Ja, klar, ist ja Krimi. So, und damit kommen wir zu unserem Quartett. Und wir machen das ja immer so, dass wir vier Krimi-Kategorien ausgewählt haben und danach den Roman, die Kurzgeschichten bewerten. Und Yvonne, welche Krimi-Kategorien hast du uns denn heute mitgebracht?
Wir müssen das ja heute ein bisschen anders machen, weil wir eine Anthologie vor uns haben. Jetzt haben wir wir haben beide das Buch ja komplett gelesen oder so ziemlich komplett. Deswegen habe ich einerseits die Geschichte des Weihnachtsrätsels ja für uns ausgewählt zum Quartettpunkte besprechen. Mhm. Aber ich habe zusätzlich auch noch dazu jeweils so ein Buchfaktor mit dazu genommen. Ja. Mal gucken, ob wir klarkommen damit.
Ja, vielleicht können wir kurz was zur Geschichte erzählen, also ohne jetzt alles zu verraten.
Absolut.
Worum geht's so ein bisschen?
Ja, die Geschichte ist das Weihnachtsrätsel und da geht es darum, dass eine alte Dame in einen Buchladen kommt und den Buchverkäufer darum bittet, ein Rätsel mit ihr zu lösen. Das ist sowas wie ein Kreuzworträtsel. Und dieses Kreuzworträtsel hat sowohl Krimi als auch Weihnachtsbezug. Und wie halt üblich bei dieser Reihe ist, beziehungsweise bei dieser Kurzgeschichtensammlung, ist ein Knalleffekt am Ende wieder gegeben. Es ist die längste Geschichte in dem ganzen Buch. Und ich fand es besonders schön, dass so ein paar Klassiker genannt wurden, an die man sich mal wieder erinnert hat. Auch Klassiker, die ich noch nie kannte, wo ich mich dann aber auch mal reinlesen wollen würde, zumindest bei dem einen Buch von, wie hießen die? Marsh, habe ich mir den Nachnamen gemerkt, aber der Vorname ist mir entfallen.
Ja.
Ja, du weißt gleich, wen ich meine, sehr gut.
Genau.
Genau.
Ja, die Geschichte, das muss man sich vielleicht so bildlich vorstellen, die alte Dame kommt rein, trifft in diesem Buchladen den Besitzer beziehungsweise jemanden, der da gerade angefangen hat, der hat eigentlich gar nicht so viel Zeit und sie legt ihm ein Rätsel hin und man muss quasi Büchertitel unter Büchertitel raten. Und in dem Buchtitel selber ist immer ein Buchstabe, der ist eingekringelt. Und wenn man alle Buchstaben zusammen hat, dann ergibt sich eine Lösung. Also so ein klassisches, tatsächliches Rätsel, wie man es in den Zeitungen, Zeitschriften findet, etc. So, genau.
Genau. Aber dass es um Bücher geht, das muss man ja auch erstmal erraten. Gut, sie trägt ihn da so ein bisschen hin, ne?
Ja.
Zu dieser Idee, dass es eben um Buchtitel geht.
Das stimmt, genau. Und damit hat der Autor quasi automatisch die Best-of der Weihnachtskrimis und Weihnachtsgeschichten gemacht. Ne? Also das ist so ein bisschen
absolut
dahinter und passt ganz gut, wenn man jetzt sagt, Mensch, wie sieht's eigentlich mit Weihnachtskrimis aus? Dann ist das eine schöne Geschichte, ne?
Absolut. Da kann man sich schon mal ein bisschen Inspiration holen für weitere Geschichten, die man danach noch lesen möchte.
Ah, da kommen wir vielleicht noch zu. Ja.
Kommen wir vielleicht noch zu, genau.
Erzähl mal die Kriterien.
Viel Wollen Stück. Wir starten? Wir starten mit Rätselfestigkeit. Gerade bei dieser Geschichte ist das natürlich eine Kategorie, die wir relativ hoch anhängen können.
Mhm.
Bei mir waren das 9 Knoten im Hirn schon deshalb, weil man ja erstmal, wie gesagt, drauf kommen muss, dass es um Buchtitel geht. Dann muss es ja auch noch, müssen es auch noch die englischen Buchtitel sein und die originalen Buchtitel, die allerersten Buchtitel oder Geschichtentitel, ist ja nicht alles, Bücher sind ja auch Kurzgeschichten, glaube ich, dabei. Und dann muss man sich natürlich relativ gut auskennen im Genre, um auf diese ganzen Autoren zu kommen und deren jeweiligen Weihnachtsgeschichten. Von daher bin ich da bei 9 Knoten im Hirn gelandet. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass ich ja bei einer Geschichte immer automatisch mitdenke. Ich lese jetzt eine Krimi-Geschichte. Wo ist denn der jetzt der Krimi? Also wo ist einer tot oder ne? Und gibt es einen Täter und so? Und die sitzen jetzt hier und lösen Rätsel und was soll das? Und zum Schluss kommt es erst in so einem Twist raus. Das fand ich gut gemacht.
Ja.
Also hast ja den Kriterium Rätselfestigkeit. Das ist ja so ein Rätsel im Rätsel. Das finde ich also super gut gemacht. Das ist auch tatsächlich von der Konstruktion her die beste Geschichte. Also die anderen sind auch nicht schlecht, aber das ist hier, fand ich nochmal richtig nett. Und da würde ich auch sagen, ganz, ganz hohe Punktzahl, ja.
Ging mir aber auch so, das ist auch, wie ich finde, die beste Geschichte. Vielleicht auch, weil der Autor hier ein bisschen mehr Zeit hatte, um das Ganze aufzubauen.
Ja.
Und es am Ende halt nicht ganz so plötzlich über einen hereinbrach. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier auch eine Buchkategorie. Und da habe ich mir ausgewählt, der Buchknalleffekt. Wir hatten ja schon gesagt, Knalleffekte haben wir bei jeder Geschichte. Ich hatte auch schon gesagt, funktioniert für mich persönlich am Anfang besser als am Ende. Deswegen würde ich da eher eine 6 geben. Wie ging es dir mit den Knalleffekten?
Ja, würde ich zustimmen. 6 heißt ja immer, es ist über dem Durchschnitt schon. Und das ist eindeutig. Also das, was man bei so einer Krimi-Kurzgeschichte, hier auch einer Weihnachtskurzgeschichte erwartet, dass es einen Twist gibt, einen Abschluss, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das habe ich häufiger gehabt. Stimmt, unterschiedlich natürlich, aber es ist bei Anthologien normal. Und das macht das Buch sicherlich zu einem guten Buch. Jetzt nochmal so im Nachhinein. Ne?
Mhm. Zu einem interessanten auf jeden Fall zu lesen. Ja.
Ja.
Wenn man da, also wenn man die Idee, dass jede Geschichte einen Knalleffekt hat, erstmal verinnerlicht hat, und das hat man ja spätestens nach der zweiten Geschichte, wartet man ja so ein bisschen auch drauf, was ist es denn diesmal?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm.
Dann haben wir Kategorie 2, da habe ich die Tücke gewählt mit 8 Hinterhänden.
Oh Gott.
Die gute Frau, die da in den Buchladen kommt, die hat ja einiges in der Hinterhand. Den Buchverkäufer hinters Licht zu führen und zu dem zu führen, was dann am Ende der Knalleffekt war.
Genau, das ist ja sehr gut konstruiert und die ältere Dame hat da einiges aufgewendet und sich da auch Gedanken gemacht. Man merkt aber auch, wie viel Energie sie hatte, um hier das Ganze in ein kriminelles Licht zu bringen, ja.
Sie hatte auch einen Grund, würde ich mal sagen.
Eindeutig, ja. Wollen wir mal nicht verraten.
Ja.
So.
Nein,
Und fürs
nein.
gesamte Buch?
Genau, fürs gesamte Buch habe ich die, ich hatte ja schon gesagt, wir haben es hier eher mit Thrillern als mit Krimis zu tun. Da ist jetzt das Weihnachtsrätsel vielleicht so ein bisschen ein Ausreißer. Das ist ja doch eher Krimi als alles andere. Deswegen habe ich fürs Buch die Thriller-Atmosphäre gewählt und da habe ich fünf gespannte Bögen. Aus ja auch schon genannten Gründen, dass es nach hinten raus nicht mehr ganz so funktioniert hat wie am Anfang.
Genau. Also die Thriller-Atmosphäre, die ist genau am Anfang noch sehr stark gegeben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man sich an den Stil und an die Art und Weise auch gewöhnt. Also dass man quasi, je mehr man davon liest, denkt, ah, das ist ja schon wieder so, kennt man, ne? So, ja. Könnte sein.
Das hatte ich auch das Gefühl, dass es sich so ein bisschen abnutzt, vielleicht dieses
Ja.
Konzept mit dem Knalleffekt, weil man es ja
Ja.
schon erwartet und
Ja.
es dann halt einfach auch nicht mehr so spannend ist und nicht mehr so
Ja.
überraschend wie am Anfang. Also die erste Geschichte, ich würde sogar sagen, die ersten vier Geschichten ungefähr, die haben mich schon noch ganz gut erwischt.
Genau, das sehe ich auch so. Also da bin ich auch, gehe ich konform. Ja.
Dann haben wir die Weihnachtlichkeit, da habe ich sechs Jingle Bells gewählt. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen hochgegriffen, weil das wirklich Weihnachtliche auch bei dieser Geschichte, wir gehen jetzt erstmal von der Geschichte des Weihnachtsrätsels aus, na, eher durch die Geschichten selber, also die genannt werden, eher dadurch ausgelöst wird, als durch die Atmosphäre innerhalb der Geschichte.
Ja, also zur Weihnachtlichkeit hatte ich ja vorhin schon was gesagt. Das ist manchmal so ein bisschen, ja, es ist Jahresendzeitstimmung häufig, ne? So.
Jahresendzeit oder Endzeit?
Nee, so Jahresendzeit, wo man so ein bisschen besinnlicher wird, ne? So von der Stimmung her ist das so ein bisschen besinnlicher. Ne? Ob man dann gleich sagen kann, boah, das passt ja super in so eine Weihnachtsanthologie rein, darüber kann man sicherlich geteilter Meinung sein, aber ja. Aber die Weihnachtlichkeit ist insgesamt schon vorhanden, das kann man dem Buch jetzt nicht absprechen.
Na, ich habe ja noch insgesamt die Buchbewertung, ebenfalls jetzt von dieser Kategorie, weil man das da auch gut anwenden kann. Da habe ich tatsächlich nur eine 4,5 gegeben,
Ja.
weil die Geschichten relativ wenig weihnachtlich waren. Sie haben vielleicht Weihnachten stattgefunden, an Heiligabend oder irgendwie vor Weihnachten in der Adventszeit. Aber so Weihnachtsatmosphäre, was man halt so klassisch erwarten würde, war sehr wenig. Es sind ja auch eher Thriller und Dramen, wo die Weihnachtsatmosphäre jetzt vielleicht nicht so relevant ist. Und sie haben es nur schon in anderen Geschichten, in anderen Anthologien und in Zeitschriften veröffentlicht worden. Mag auch noch ein Punkt sein.
Ja, das Buch ist wirklich, hatte ich ja gesagt, gut lesbar, kann man gut verschenken. Allerdings an der einen oder anderen Stelle ist es nicht so konsistent. Und das hat natürlich damit, das hast du recht, damit zu tun, dass das so Geschichten aus über 10 Jahren sind, ne? Da hat nicht jemand am
Ja.
Stück gesessen und hat dann so einen Drive, ne? So, also nach dem Motto, ich setze mich mal im Sommer hin und schreibe mal eine Weihnachtsgeschichte. Und dann ist das so konsequent und dann umgibt man sich mit Weihrauch, Myrrhe und allem und hofft, dass das reicht als Stimmung. Ist auch nicht so ganz einfach zu schreiben. Ja.
Ja, daher können
Okay,
dann
wir
auch
haben noch einen
die
Faktor, ja.
Also daher können auch durchaus die qualitativen Unterschiede sein, dass es ja nun 10 Jahre sind, aus denen gesammelt wurden. Aber ja,
Genau.
wir haben noch einen vierten Faktor, das ist der Island-Faktor. Wir haben ja nun explizit hier einen isländischen Autor mit isländischen Geschichten, sollte man vermuten. Ich habe da drei verfroren gegeben. Es ist viel Winter. Man hat isländische Namen, ja. Darüber hinaus hat es sich nicht irgendwie fremdartig angefühlt.
Nein, man wurde nicht in Island reingezogen, das stimmt. Ist auch ein bisschen schwierig,
In der Kürze der Zeit, ne?
weil die Geschichte einfach natürlich Ja, bis du Island beschrieben hast, sind normalerweise 5 Seiten vorbei. So, oder insgesamt, und das dann sind manche Geschichten ja schon nicht so lang, ne? Also schriftstellerisch kann ich das verstehen, das stimmt, der Island-Faktor ist hier eher gering. Das würde ich auch sehen, also gerade bei dem Buch und übers Buch insgesamt. Eine Geschichte spielt ja auch in London oder so. Und da steht aber auch nicht drauf, Island-Geschichten, sondern das ist, glaube ich, durch das Cover so ein bisschen provoziert und durch den Namen und dadurch, dass das sonst auf Island spielt, ne? Also,
Ja, würde ich auch von ausgehen.
ja.
Plus, wir sind ja in dieser Geschichte des Weihnachtsrätsels, wir sind ja praktisch 95% der Zeit in einem Buchladen. Das kann tatsächlich irgendwo auf der Welt spielen. Das muss nicht in Island sein. Deswegen
Genau.
logischerweise eine niedrige Wertung.
Genau, bezogen auf diese Geschichte des Weihnachtsrätsels ist das richtig, ja.
Ja. Und beim Buch haben wir durchaus auch Geschichten, die, sagen wir mal, kälter sind. Kälter bis wirklich eiskalt. Wenn ich da so an den einen Brief denke, das war ein bisschen unangenehm vom Gefühl. Das hat er gut gemacht. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Quartett fertig.
Sind wir mit dem Quartett fertig, ja? Und wir kommen zum Deep Dive. Und der heißt heute bei uns: Was macht einen Weihnachtskrimi aus? Und ja, Weihnachtskrimis sind ja vor allem dann in Buchläden zu besichtigen, wenn es Weihnachten ist oder wenn es kurz vor Weihnachten ist. Und inzwischen habe ich so den Eindruck, jeder Autor, Krimi-Autor, der was auf sich hält, schreibt auch ein Weihnachtskrimi oder Weihnachtskrimi-Geschichten, damit man das als Add-on, sag ich mal, marketingmäßig noch schön vermarkten kann. Die Frage ist, ob dann dieses Genre, wenn es ein Genre ist, ob das dann überhaupt zieht oder nicht und ob das nicht eigentlich nur für Fans ist. So diese grundsätzlichen Fragen stelle ich mir. Und vielleicht müsste man mal das Genre ein wenig aufräumen oder mal gucken, was passiert da eigentlich.
Wir haben heute sozusagen die große Harke dabei und haken einmal durch Subgenre Weihnachtskrimi.
Ja, genau. Ja, fang doch mal an. Ist das ein Genre? Was sagst du?
Absolut. Also alles, was sich zusammenfassen lässt, Punkt 1, und sich gut verkauft, Punkt 2,
Ja, ja,
ist
ja.
ja automatisch ein Subgenre schon alleine für die Buchläden und für die Verlage.
Ja.
Und Weihnachten ist einfach ein Ding, ne? Also alles, wo Weihnachten draufsteht und ungefähr zur Weihnachtszeit rausgebracht wird, das verkauft sich einfach. Das ist nun mal so. Und ich glaube, wir Deutschen mögen einfach gerne Weihnachtsgeschichten. Die sind ja auch ein großer Krimi-Liebhabernation.
Ja.
Und das beides zusammen, das zieht einfach in Deutschland. Du musst einfach Weihnachtskrimis rausbringen als Krimiautor.
Ja.
Das
Das Genre
gehört dazu.
liegt eigentlich auf der Hand. Da muss man jetzt nicht lange nachdenken und
Absolut,
sagen,
absolut.
wenn Krimi und Ostfriesland und Krimi und Insel funktioniert, dann funktioniert natürlich auch Krimi und Weihnachtszeit. Egal, ob das
Absolut.
zusammenpasst oder nicht, dann machen wir das halt so. Und ja. Okay, genau. Ja.
Ich würde da aber noch mal unterscheiden.
Ja.
Gerade wenn es um Weihnachten geht, da gibt es ja die, wir nennen es mal die echten Weihnachtskrimis. Da ist Weihnachten halt wirklich integraler Bestandteil der Geschichte. Die Geschichte kann nicht irgendwann anders stattfinden. Sie muss in, um oder an Weihnachten stattfinden.
Ja.
Ansonsten funktioniert die Geschichte nicht. Und dann gibt es natürlich, und davon haben wir natürlich auch einige, die Marketing-Weihnachtsgeschichten. Im Grunde kann die Geschichte auch irgendwann anders stattfinden. Sie findet jetzt halt Weihnachten statt, weil sie es gut verkauft, fertig. No.
Genau, das nenne ich ja immer Staffage, dass
Ja.
also im Prinzip das Setting und alles drumherum dann einfach zugeführt wird. Das heißt, klassisch entwickelt man einen Plot und dann sagt der Verleger oder man sagt das auch zu sich selbst, was wäre, wenn das jetzt Weihnachten spielt? Und da muss man häufig gar nicht viel ändern und dann hat
Weihnachten
man.
statt auf der Karibikinsel. Eigentlich sollte es auf der Karibikinsel stattfinden. Du, wir
Ja.
brauchen noch eine Weihnachtsgeschichte. Kannst du das
Ja.
vielleicht umhängen? Ja, klar, kein
Ja.
Problem, mach
Ja.
mal.
Ist jetzt ein bisschen fies, aber ich glaube, es ist auch so.
Ich bin davon überzeugt. Also,
Ja, das ist ja
ich
auch
finde
nicht
das
schlimm. Ja,
richtig.
alles gut. Wenn der Krimi ansonsten gut ist, soll er von mir aus auch in verschneiten Landschaften, auf Weihnachtsmärkten oder bei Familientreffen stattfinden.
Die Familientreffen kann man ja auch Weihnachten anhängen. Es muss ja jetzt nicht da, keine Ahnung, der 70. Geburtstag von Onkel Henning sein oder so.
Ja. Ja, und Familientreffen über die Feiertage sind ja auch klassischerweise ein wenig problembeladen und da ist der Krimi ja sowieso grundsätzlich nicht weit.
Überall, wo Konflikt ist, ist der Krimi nicht weit, absolut.
Ja, sehr schön.
Gut, dann wollen wir uns mal anschauen, was macht denn ein Krimi beziehungsweise einen spezifisch ein Weihnachtskrimi eigentlich aus? Und da haben wir natürlich zum einen die Grundspannung zwischen, im Kontrast zwischen der idyllischen Weihnachtskulisse, die man aufbaut, der Atmosphäre, cozy, es ist bunt, es ist warm, es ist gemütlich, es ist eigentlich eine schöne Zeit, sollte man
Ja,
denken, aber
ja, ja.
dann haben wir irgendein Verbrechen.
Ja. Brauchen wir, sonst wäre es kein Krimi.
Richtig, es muss ja nicht gleich Mord und Totschlag sein,
Nein.
aber irgendeine Art von Verbrechen, das aufgelöst wird, das brauchen wir schon.
Genau. Und das Ganze muss natürlich im Rahmen von Weihnachten stattfinden. Also es kann ein Weihnachtsbrauch sein, wo was passiert, ne? Baumstellen, Christmette, Wichteln, Krippenspiel. So ein Klassiker. Ja.
Genau, wenn wir uns mal die Settings angucken, hätten wir zum einen natürlich das. Was wir auch noch hätten, das ist so eine Abwandlung vom Locked Room Murder. Das ist dann so eine Art von Schneekammer-Krimi.
Ja.
Und da bist du halt einfach zum Beispiel irgendwo auf der Skipiste in deinem, die haben irgendeinen bestimmten Namen, ne? Diese Hütten da auf den Hängen, haben die nicht einen bestimmten Namen?
Wahrscheinlich. Ich weiß es
Wahrscheinlich.
nicht. Ja.
Ich leider gerade auch nicht. Ich gehe ja nicht Skifahren. Egal, da kann man aber eingeschneit werden.
Ja.
Oder eine Lawine kann runterkommen und man ist dann eingesperrt. Man kommt auf jeden Fall nicht aus dieser verdammten Hütte raus. So eine Geschichte hatten wir letztes Jahr im
Ja,
Dezember, wenn ich
mit
mich
Anna
recht
Holsch,
entsinne.
ne?
Richtig, da waren wir ja auch ab von jeder Zivilisation eingesperrt in einem Hotel.
Ja, da waren wir nicht nur in den Bergen, sondern in Bergen. Zug und Glück, und dann mussten wir
Ja.
im Hotel untergebracht werden. Da ging alles drunter und drüber. Ein sehr, sehr guter Krimi. Also hier auch nochmal gerne die Podcast-Folge gucken, denn das war wirklich ein ausgezeichneter Krimi. Und klassisches Locked-Room-System. Nur der Room war eben hier ein Hotel oder eine Situation. Es gibt auch von Kluftinger, deutscher Kommissar, eine Geschichte, wo die alle im Schnee eingeschneit sind, aber da war eben nicht Weihnachten. So, aber ansonsten, ne, man muss einfach nur ein paar Tannenzweige aufhängen, sag ich mal so ein bisschen flapsig. So, ne, weil das schafft Isolation, erschwerte Ermittlungen, technische Probleme, der ganze Klassiker. Und wenn dann noch Weihnachten reinkommt, hat man natürlich auch noch mal so eine erhöhte emotionale Spannung.
Ja, gerade wenn Familienmitglieder miteinander eingesperrt sind oder,
Ja.
keine Ahnung, alte Liebschaften,
Ja.
irgendwelche Leute, die halt im Hintergrund noch einen schwelenden Konflikt haben, eigentlich
Ja.
nicht drüber reden möchten, aber halt dazu gezwungen werden, den jetzt auszutragen, dann wird's spannend.
Genau, dann ist ja der Kriminalfall greifbar. Genau.
Richtig. Was haben wir
Ja,
denn noch?
okay. Wir haben noch diese mythisch aufgeladenen Weihnachtskrimis, haben wir das genannt. Ne? Das ist, wenn so die typischen Weihnachtsfiguren auftauchen, ja.
Und dann bin ich mal in mich gegangen, beziehungsweise wir sind in uns gegangen und in den Browser unseres Vertrauens und haben mal
Ja.
geguckt, ob es sowas tatsächlich gibt. Und wir sind so gut wie gar nicht fündig geworden, was wir ein bisschen schockierend fanden.
Ja, oder zumindest sehr, sehr auffällig. Da denkt man, Weihnachtskrimi, das hat doch auch was mit diesen ganzen Leuten zu tun, ne? Knecht Ruprecht und Nikolaus und Christkind und so. Und plötzlich spielt das in den Weihnachtskrimis, die am Markt sind, so gar nicht die Rolle. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ja.
Naja, gut. Was haben wir denn noch
Ist so.
Schönes? Wir haben Familien, wir haben soziale Dynamiken, wir sagten es gerade schon, wir haben Konflikte.
Ja.
Und da kann sich einiges zuspitzen.
Ja.
Da können plötzlich Dinge hervorkommen, die zwar immer unterschwellig mit dabei waren in den Familien, die jetzt aber plötzlich ausgetragen werden.
Ja.
Dann passieren noch irgendwelche Verbrechen und es herrscht das reinste Chaos. Auch wieder der Punkt, wo es interessant wird.
Ja, Familienkrimi im Festtagsrahmen. Sehr schönes Thema, ja. Und mir ist aufgefallen, ja, dass wir auch so ein bisschen was mit Einsamkeit haben. dass wir hier sehr viel auch ältere Menschen haben in dem Krimi, die auftauchen, also nicht durchgehen, das kann man so nicht sagen, aber es ist schon so auffällig und es geht natürlich immer auch um Familie und um Dinge, die nicht ausgesprochen worden sind, die früher passiert sind und noch ins Heute reinragen. So, das ist schon, es gibt einen gewissen sozialen Fokus, könnte man sagen, und die Themen entstehen dann aus diesen sozialen Interaktionen, den sozialen Spannungen. Und das wird zur Weihnachtszeit besonders sichtbar. Insofern ist Weihnachten immer so ein Brennglas für soziale Spannungen zwischen Menschen. Und ja, genau. Und dann geht es natürlich eventuell, das haben wir aber hier gar nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das passiert, dass man dann mal über Armut spricht, über das Thema Spenden, über Menschen, denen es nicht so gut geht. Das könnte man ja reinbringen, hat aber natürlich ein Problem, beziehungsweise beißt sich so ein bisschen mit den vielen Weihnachtsgeschichten, die so cozy-mäßig drauf sind.
Ja,
Wo man
absolut.
sagt, oh nee, jetzt wollen wir nicht nur noch irgendwie was mit Armut haben. Ne? Also wir machen es so kuschelig, wir machen es lauschig, so, ne? Es ist eigentlich, und dann stellt sich die Frage, ist das jetzt hier eigentlich ein Marketinginstrument oder ist es noch ein ernsthafter Krimi? Ich sag's mal ein bisschen härter jetzt hier, wo ich denke, ja, das braucht kein Mensch eigentlich. Da wird nur der Markt geschwemmt. Finde ich so ein bisschen schwierig. Ne? Dann so eine leicht kritische Einstellung dann auch zum Thema Krimi, was der Autor, der Jonasson, hier auch macht. Ich lese mal kurz eine Stelle vor, die ist mir aufgefallen. Da geht es jemandem nicht so gut, auch so in der Jahresendzeitphase. Und dann guckt er einfach, die Hauptperson erklärt dann, dass er immer Krimis guckt. Und was das mit ihm macht, das fand ich sehr schön. Ich glaube,
Aus
das war
welcher
eine
Geschichte ist das, wenn du es noch kurz vorher sagst?
Seite 94. Ich gucke gleich nochmal. Und der Satz lautet, als ob er in eine dieser Krimiserien versetzt worden wäre, die ihm auf seine alten Tage die Zeit totschlagen halfen, Abend für Abend, bis sie alle zu einer einzigen verschmolzen. Und das beschreibt ja sehr schön dieses Suchten von Krimis und dieses Lesen von Krimis und was das mit dem Leser macht. Und wenn du das gar nicht mehr unterscheidest, so und wie Serien gucken machst und nur noch so ja im Bingen bist, auch von Krimis, dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr wichtig für diese Art von Leser, dass das nochmal groß unterschieden wird. Dann reicht es eigentlich, in einem Bewusstseinsstrom zu laufen die ganze Zeit und bloß nicht zu stören. Ne? Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die Weihnachtskrimis so gleich sind häufig.
Ich würde sogar sagen, dass in dem Kontext, den du gerade vorgelesen hast, das nochmal ein bisschen anders ist. Bingen ist das, was ich mache. Also ich habe da auch wirklich Freude dran, wenn ich mal zum 195.000. Mal Inspektor Barnaby gucke oder irgendeine andere Krimiserie, die ich gerne mag. Das ist mit Freude gucken, auch wenn man es in Masse macht. Und ja, ich kann nicht mehr immer jeden Kriminalfall unterscheiden, das ist vollkommen richtig. Aber mich, also das macht halt einfach ein angenehmes Gefühl bei mir.
Ja.
Das, was du gerade sagst, beziehungsweise was du gerade vorgelesen hast, das ist, würde ich sagen, noch mal eine andere Komponente, weil der Charakter ja auch meinte, Zeit totschlagen, bis alles eine einzige Suppe wurde. Und das hat schon noch mal eine andere Qualität an Emotionen, die dahinter stecken. Das hat ja nichts mehr mit Freude zu tun. Das hat ja dann wirklich damit zu tun, die Zeit soll einfach voranschreiten,
Ja,
ohne
aber
dass ich was dafür tue, ohne
man
dass
ist
ich
schnell im
selber aktiv werde.
Eskapismus, genau, man ist ja schnell so im Eskapismus drin. Und
Ja, aber in meines Erachtens in einer negativen Art des Eskapismus. Wie gesagt, solange, wenn man keine Freude mehr an dem hat, was man da tut, dann hat man definitiv ein Problem und ich glaube, dieser Charakter hat ein großes Problem.
genau, das ist in dieser Geschichte
Und
auch
dann sind wir wieder in der
zutreffend.
Schwere. Dann sind wir in der Schwere wieder des Ganzen, was du ja
Ja,
vorhin auch meintest, ne?
ja,
Und
ja.
das muss man sich natürlich überlegen, möchte ich eine cozy Geschichte, die auch cozy endet, oder ist es mir wichtig, das Soziale mit reinzunehmen und halt auch das Schwere, was Weihnachten mit sich bringt? Weihnachten ist nicht nur cozy und schön, Und Weihnachten ist halt auch nicht nur dieses Familienkrachen aufeinander, dieses ganz krasse, sondern Weihnachten kann auch wirklich emotional schwer sein. Muss man sich überlegen, ob man das möchte.
Ja, und natürlich hat es auch was damit zu tun, was für eine Art von Krimi schreibe ich und gebe ich dem noch eine bestimmte Tiefe oder lasse ich es an der Oberfläche laufen. So, ne? Also dann ist man natürlich nicht beim Weihnachtskrimi, den man jedermann unter den Tannenbaum legen kann, so, sondern dann ist es vielleicht auch schon etwas mehr Literatur, will ich mal sagen.
Um Gottes Willen, wir werden doch nicht etwa gute Literatur schreiben, wenn wir Krimis schreiben.
Marcel Reich-Ranicki würde sagen, nie habe ich mich so gelangweilt wie bei diesem Krimi. Ja, also bei den anderen. Die Anthologie ist ja gut. Die hat da ja schon die ein oder andere Spitze. Das muss man mal so sagen.
Auf jeden
Das,
Fall.
ne, wollte ich noch mal eben erklären. Also, das ist schon ganz nett. Genau, ja.
Genau.
Und der Klassiker, das hatten wir aber schon erwähnt, ist ja diese gestörte Atmosphäre. Einerseits Frieden auf Erden und dann Bums, kommt Mord, Gewalt und noch irgendwas dazu. Und das funktioniert gar nicht. Und na, mein Lieblingsfilm mit Gina Davis macht das ja zu Weihnachten sehr, sehr schön. Ist dann eben ein
Auch ein Thriller.
Thriller und ab
Richtig,
und zu
genau.
Klamauk. So, ne?
Ja.
Also man muss sagen, dass das Genre, also um das nochmal zusammenzufassen, das Genre Weihnachtskrimi gibt es natürlich. Auch wie bei jedem anderen Genre gibt es dann von bis, was so die Bandbreite angeht. Einiges ist sehr, sehr cozy-mäßig und du denkst so, oh, ja, wozu habe ich das jetzt gelesen? Und dann gibt es die Dinger, die so sehr thrillermäßig sind. Und dann gibt es auch das eine oder andere mit so einem nachdenklichen Fokus. Und dazwischen bewegt sich so der Markt und der Weihnachtskrimi. Und ja, eins der vielen, vielen Subgenres von Krimis.
Absolut.
Und nach dieser kurzen Denkpause kommen wir jetzt mal zu so einem Thema nach dem Motto, also wie soll eigentlich ein guter Weihnachtskrimi für uns sein? Wir schreiben ja beide Krimis, sind auch nach wie vor nach all den langen Podcast-Folgen davon überzeugt, der Krimi sollte weiter existieren. Und
Absolut.
wir schreiben das auch weiter in der einen oder anderen Form. Und was soll das sein? Und da haben wir uns ja im Vorgespräch mal überlegt, auf unsere Verwunderung hin, dass es keinen so mythisch aufgeladenen Weihnachtskrimis gibt, keinen Krimi gibt mit so klassischen Weihnachtsfiguren. Sollte man nicht mal sowas schreiben? Und wenn ja, was?
Also die Frage, sollte man nicht mal sowas schreiben? Ja, unbedingt.
Ja.
Weil das könnte tatsächlich sehr spaßig werden. Ich stelle mir da auch wirklich eine spaßige Geschichte vor,
Eine
wenn wir in
spaßige
die Mythik
Geschichte.
reingehen, genau,
Ja,
so rein
ja.
vom Grundton her.
Okay.
Und wir hatten ja schon so ein paar Charaktere vorgestellt, die man
Ja,
da nutzen
nimm mal
könnte.
ein, wo du sagst, dass da passt spaßig zu. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Was ich richtig spaßig finde, ist die Vorstellung Knecht Ruprecht, PI.
Ja, PI, Knecht Ruprecht.
Ich
Private
bestehe auf das
Eye.
PI.
PI, natürlich wie beim Magnum damals.
Absolut.
PI Knecht Ruprecht, also Detektiv Knecht Ruprecht, würde man das im Deutschen wahrscheinlich übersetzen.
Richtig.
So, und dann würdest du das machen, so wie Detektiv Angela Merkel von Saphir, oder wie würdest du das ansetzen? Bist du dann
Das
schon
ist halt
gleich
so
im
ein.
Cosi oder?
Kann man machen. Man könnte natürlich mit den Charakteren auch ein bisschen was anderes machen, eben um sie aus ihren Klischees so ein Stückchen rauszukitzeln.
Ja.
Klischees sind schön, aber sie sind noch ein Stück schöner, finde ich, wenn man sie bricht und ein bisschen damit herumspielt. Und Knecht Ruprecht müssten wir uns ja erstmal überlegen, was ist denn das für eine Type eigentlich so aus der Mystik heraus?
Ja,
Was
wir
macht
müssen
denn
erstmal
der?
eine schöne Figur bauen, so. Und Knecht Ruprecht ist ja nicht der Weihnachtsmann, oder?
Nein, nein, nein.
Nein, nein. Also müssen wir mal gucken, wer ist, also jetzt machen wir jetzt nicht, aber wir müssten dann theoretisch Knecht Ruprecht aufbauen, als Figur aufbauen. Und dann sind wir ja bei den ganzen Typologisierungen von Detektiven. Also der klassische Detektiv hat irgendwie eine Meise, also so eine, aber das andererseits auch wieder gut, um Fälle zu lösen, also sowas. Ne? Sind wir bei Monk vielleicht? Und wie würden wir den Knecht Ruprecht dann ansetzen? Das ist ja so eine spannende Frage. Ohne oder veräppeln wir da, verhonepiepeln wir da den Mythos? Oder ist das eine Witzfigur oder ist das jemand, der sogar tragisch ist? Und wieso kommt der eigentlich ans Verbrechen ran? Das sind ja spannende Geschichten, die man hier dann mal so entwickeln müsste. Und allein diese 3, 4, 5 Gedanken, sage ich mal, führen schon dazu, glaube ich, dass es anders ist als alle Weihnachtskrimis oder der Großteil der Weihnachtskrimis, oder?
Absolut. Wenn wir uns dann noch mal kurz überlegen, wer ist denn Knecht Ruprecht eigentlich so aus der Mystik heraus? Knecht Ruprecht ist der Gehilfe des heiligen Nikolaus, der im Brauchtum des nördlichen und mittleren deutschen Sprachraums am Vorabend des 6. Dezember zusammen mit dem Nikolaus Kinder zu Hause besucht und Geschenke bringt oder halt Kohle in den Stiefel reinsteckt, je nachdem.
Ja. Und dabei könnt ihr ja einiges sehen.
Einiges vieles sogar. Also so nach dem Motto, der Nikolaus ist mit Geschenken beschäftigt und mit seiner Liste, die er da abhaken muss. So ein bisschen wie im Amerikanischen der Weihnachtsmann mit seiner Liste für die guten Kinder und die bösen Kinder. So ein bisschen in der Richtung. Mhm. Und Knecht Ruprecht läuft halt mit seinem Sack voll Kohle. Der sieht halt andere Dinge, weil er nicht so konzentriert ist auf seine Liste, die er ja nicht hat. Ja, und da sieht er Dinge, die gefallen ihm aber gar nicht.
Nee. Vielleicht, weil er neugierig ist, vielleicht, weil er ein Krimi-Freund ist.
Vielleicht, weil er gelangweilt ist von seinem Job.
Ja,
immer. Von seinem eigentlichen Hauptjob. Genau.
Wer kennt das nicht? Genau, ja.
Was man sich auch vorstellen kann, ist, dass er diese Kriminalfälle nicht löst in der Menschenwelt, sondern halt in der mystischen Welt. Dass zum Beispiel sein Chef, der heilige Nikolaus, plötzlich verschwindet. Eine Woche vor Weihnachten. Also nicht eine Woche vor Weihnachten, sondern eine Woche vom Nikolaustag. Und er ist der Einzige, der sich da irgendwie bemüßigt fühlt, nach dem Typen mal zu suchen.
Genau, dann sind wir stark in der Mythenwelt drin. Das hatten wir bei dem London-Krimi auch, mit den Wassernixen und so. Ne? Dass wir im Prinzip in der Zweitwelt ermitteln, dann sind wir stark im Fantasy-Bereich. Man könnte ihn natürlich auch noch näher an den Menschen dranbringen, dass er also gar nicht ins Mythische abrutscht. Der Mythos besteht daraus, dass es den schon seit Jahrhunderten gibt. Das ist so eine Art Wiedergänger, einer, der ewig lebt. Vielleicht auch noch ein Aspekt, den man gut mit reinbringen kann. Man kann über das Menschsein an sich resonieren, über Familien, man kann über Schenken resonieren. Also man kann die ganzen weihnachtstypischen Sachen quasi in einen philosophischen, aber dann auch eher praktischen Aspekt reinbringen. Man kann dann schön beim Worldbuilding dann das machen, dass man sagt, ja, wir bringen das mit rein, ne? So. Jetzt nicht so mit der Nase drauf stoßen, aber das spielt so mit, ne? Das ist so ein nebenbei Grundrauschen.
Genau, da sind wir dann im Show Don't Tell und wenn du einfach zeigst, wie die Menschen miteinander umgehen, reicht das ja schon. Dann wird ja wahrscheinlich bei dem einen oder anderen durchklickern, ist vielleicht nicht so cool. Was da gerade gezeigt wird, was er gerade sehen muss.
Ja. Aber war Knecht Ruprecht nicht auch der mit der Rute? Ich meine, ja. Also irgendeiner hatte doch auch eine Rute. Also das wurde ja früher auch erzählt. Ich meine mich daran zu erinnern, dass, oder ich erinnere mich daran, dass gesagt wird, wenn du nicht lieb warst, kriegst du keine Geschenke. Ist das nicht eine sehr stark moralische Geschichte?
Trägt am Gürtel eine Rute oder einen Wanderstock und bisweilen Geschenke in einem Korb auf seinem Rücken. Meist kleine Säcke gefüllt mit Mandarinen, Erdnüssen, Schokolade und Lebkuchen. Aber das sind halt verschiedene, das ist ja auch wieder der Punkt bei diesen mythischen Figuren. Die haben ja in verschiedenen Regionen auch so ein bisschen verschiedene Ausprägungen. Und da kannst du dir halt einfach zusammensuchen, was dir gefällt.
Genau, ich hatte mal versucht, eine Geschichte mit Robin Hood zu machen und habe überlegt, wer war eigentlich Robin Hood? Und dann hieß es, das ist eine Legende. Und dann habe ich gefragt, okay, aber wie sieht der aus? Was hat er gemacht? Und das unterschied sich auch wieder. Also du musst quasi, wenn du das machst, und ich vermute, das muss man auch bei P.I. Knecht Ruprecht machen, dass man dann sagt, wir müssen die Figur kurz vorstellen und seine Charakteristika benennen, damit wir sie von den Legendensachen abgrenzen. So, ne? Also es würde jetzt beim Figurenbuilding würde man sagen, also da müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer gucken und wir müssen ja auch sowieso die Detektivhaftigkeit darstellen und dann machen wir den Rest gleich mit, ne? Oder?
Das sind alles Dinge, die man sich da überlegen muss, nicht nur kann, sondern tatsächlich muss. Wie möchte ich meinen Knecht Ruprecht bzw. meinen PI eigentlich aufbauen? Was soll der können? Was sind seine Charakteristika?
Ja.
Ich lese hier zum Beispiel auch gerade, der Knecht Ruprecht und der Krampus entstammen ursprünglich wohl den Traditionen der Perchten. Da kann man sich auch noch mal ein Stückchen informieren, was ist denn das eigentlich?
Ja.
Davon vielleicht noch was mit reinbringen.
Bisschen so Familiengeschichte von Knecht Ruprecht.
Ja, stimmt.
Aus welcher Sippschaft kommt der denn so, ne? Ja, ja. Ja, das ist sehr
Ja.
nett. Also je nachdem,
Ui,
wie man
das ist
auch
ja
so.
gruselig, um Gottes Willen. Weißt du, was ein Percht ist? Das sieht ja
Nein.
furchtbar aus.
Ui.
Eine Gestalt des bayerisch-österreichischen alpenländischen Brauchtums, von der es vor allem in der Zeit von Ende November bis Januar mehrere verschiedene Varianten unterschiedlichen Charakters gibt, die sich wiederum zwei Gruppen zuordnen lassen, gute und böse. Die haben also
Ja.
diese eine Maske hier, die ist ja gruselig.
Krass. Sehr schön,
Ja,
aber sehr
wenn
schön.
ihr euch
Und man.
gruseln wollt, einfach mal bei Wikipedia Percht eingeben.
Percht. Ja. Also wir haben eine Bandbreite und daraus müssen wir natürlich dann auswählen, wie unsere Welt des Knecht Ruprecht sein soll. Wir haben ja auch weitere Figuren, die Nikolaus. Wir haben fast schon einen Seriencharakter. Er geht von Tür zu Tür. Immer die gleiche Situation, aber verschiedene Leute. Das ist so wie Menschen im Hotel, ne? Also sehr schön. Das Hotel ist immer gleich, die Sachen sind gleich und dann kommen verschiedene Sachen. Da könnte man eine super Serie draus machen, zumindest in kleinen Geschichten, als Anthologie von P.I. Knecht Ruprecht unterwegs. Stelle ich mir jetzt mal so vor. Das liest sich sicher gut, oder? Ich finde das jetzt nicht
Na,
so
was
ganz
ich mir auch
blöd.
vorstellen könnte, ist, was macht denn so eine Figur, so eine mystische Figur eigentlich das ganze restliche Jahr? Ich meine, der Nikolaustag ist ein einziger Tag im Jahr. Ich
Genau,
glaube,
man
das
könnte.
Jahr hat 365 Tage.
Ja, aber dann sind wir bei so einem Thema tatsächlich. P.I. Knecht Ruprecht ermittelt außerhalb seiner Hauptsaison. Wäre auch noch ein Thema. Und dann haben wir so ein bisschen Fish out of water, weil Knecht Ruprecht ist eigentlich eine Weihnachtsfigur. Und jetzt plötzlich Sommer und ein Krimi und er muss erlösen. Aber er kennt ja eigentlich nur die Weihnachtswelt. Also, ob das tragfähig ist, weiß ich nicht, aber ne, dann haben wir so eine sehr seltsame Figur. Ist auch die Frage, ob die Menschen ihn dann so sehen können, wenn er ermittelt, ob er dann cosymäßig den Kommissar, die Kommissarin nervt, sowas, ne? Also, vielleicht hat er sogar
Oder ob es halt
tatsächlich
eine
eine
eigene Polizei gibt
Detektivdetektei.
in Mystik.
Ja.
Auch eine Möglichkeit, das ist eine witzige Idee, dass er eigentlich hauptberuflich mystischer Detektiv ist
Mystischer
und
Detektiv.
einmal im Jahr latscht er
Ja.
halt mit dem Nikolaus rum, weil,
Genau.
keine Ahnung, Wette verloren vor 1 Million Jahren.
Genau, das Pendant zum holistischen Detektiven von Adams. Und ja, also eine ganz eigene Form machen. Und natürlich läuft er in der Weihnachtszeit nochmal zur Höchstform auf, weil er ja, während er dann sein Weihnachtsgeschäft macht, ja auch seine PI-Tätigkeit nicht einfach ablegen kann.
Ja, und hin und wieder kommt ihm das so ein bisschen in die Quere. Das könnte man auch machen, so nach dem Motto, ach, Nikolaus, muss das
Ja.
wirklich sein dieses Jahr? Ich habe eigentlich noch das und das und das zu tun. Nein,
Ja.
wir machen das jedes Jahr so, ne? Hier wie
Ja.
da, was war's, der 75. Geburtstag? Dinner for One?
Ja.
So nach dem Motto.
Ja, es muss ja Weihnachtskrimi bleiben. Also insofern ermittelt außerhalb der Weihnachtszeit ist jetzt nicht so supi, weil dann wäre es nur auf Knecht Ruprecht spezialisiert. Man nimmt eine Figur aus einer Weihnachtszeit raus, packt sie in einen anderen Kontext. Das würde ich nicht machen, wenn man Weihnachtskrimi macht. Ist auch lustig, aber jetzt,
Nee, nee,
ne,
klar.
wir wollen ja einen Weihnachtskrimi schreiben. Da müssen wir also in der Zeit bleiben und ja. Aber es kann ja sein,
Na,
dass
da
er es
ja
trotzdem
Weihnachten
hat.
mit Weihnachten fängt doch mittlerweile im September an, wenn man an die
Ja.
hier Schoko-Weihnachtsmänner denkt und an die Adventskalender, die dann im Laden rumstehen und verkauft werden möchten, dann fängt das Ganze doch schon im September an. Da sind zwar teilweise noch 30 Grad, aber scheiß drauf. Da hätte er ja genug Zeit.
Ich würde es trotzdem näher ransetzen. Also gefühlt würde ich es
Würde
nicht
ich
im
auch
September,
machen.
würde ich nicht im
Nee.
September spielen lassen. Aber das
Nee.
ist ja das, was man so am Anfang macht, wenn man die Figur entwickelt, überlegt man, zu welcher Zeit spielt er, welche Insignien sind so weiter dabei. Dann kann man auch überlegen, was für Art von Verbrechen das sind. Sind das Ungerechtigkeiten, sind das moralische Verwerfungen oder liegt da tatsächlich einer tot in der Ecke, ne? Das kann man ja auch überlegen.
Das kommt dann ja auch ein bisschen drauf an, in welcher Welt er ermittelt, ob in der Menschenwelt oder in der mystischen Welt. In der mystischen Welt kann es ja zum Beispiel auch zu irgendwelchen Querelen kommen und irgendwelche mystischen Figuren haben da
Ja.
Beef miteinander und
Ja.
versuchen einander da umzubringen in ihrer Fast-Unsterblichkeit.
Genau, aber das ist so ein bisschen wie Trouble in Asgard, die Geschichten, wenn Thor und Odin sich kloppen, dann ist man in so einer, dann ist man quasi in so einem Fantasy-Bereich drin oder in so einem Mythenbereich drin. Wäre jetzt nicht so für mich, weil ich das nicht so gerne lese. Und dann bin ich eher dafür, eine Figur, die ewig lebt, die so ein Hauptgeschäft zur Weihnachtszeit hat, ermittelt auch in der Weihnachtszeit. Das fände ich jetzt spannender, so. Also um Weihnachtskrimi zu machen und dann neben die anderen Weihnachtskrimis zu lesen. Wir müssen ja auch ein bisschen auf Verkaufbarkeit gucken. Man kann natürlich alles in den mystischen Bereich knallen, natürlich. Und da muss man auch natürlich noch ein paar mehr Figuren entwickeln und dann ist man beim Überhang von Fantasy, oder?
Auf jeden Fall ist man dann eher in der Fantasy-Richtung und
Ja.
natürlich muss man sich das vorher gut überlegen, ob man sowas möchte. Man kann natürlich auch einen Clash machen zwischen, hast du ja sowieso, wenn du mystischen Charakter hast, automatisch, zwischen
Ja.
der mystischen Welt und der Menschenwelt. Wie sehr willst du das miteinander verweben und
Ja.
verknüpfen? Hat vielleicht wirklich ein mystischer Charakter Probleme in der Menschenwelt? Das
Ja.
kann ja auch sein.
Ja.
Ist es zum Beispiel dazu gekommen, dass ein mystischer Charakter gesehen wurde, obwohl er gar nicht hätte gesehen werden dürfen? Was passiert da gerade? Wäre ja auch eine Möglichkeit für einen PI, um zu ermitteln,
Ja.
zumindest für einen mystischen. Da müsste man sich wirklich gut überlegen, was möchte man eigentlich erzählen? Möchte man so ein klassisches Verbrechen erzählen? Möchte man eher so ein Mysterium erzählen? Worauf hat
Ja.
man da Bock?
Ja, oder will man die Figur des Knecht Ruprecht, der ein Detektiv ist, einfach in den Vordergrund stellen? Macht man es ein bisschen witzig auch? Oder geht man so ein bisschen tiefer rein, wo wir gesagt haben, das fehlt ja manchmal so bei Weihnachten, also bei den klassischen Weihnachtskrimis, dass man einfach einen normalen Krimi hat, der einfach nur rund um einen Tannenbaum spielt. So, ja.
Du meinst, dass Knecht Ruprecht dann praktisch die schweren Seiten von Weihnachten sieht und zeigt und versucht da ein bisschen was besser zu machen oder so ein klein wenig Gerechtigkeit mehr auf die Welt zu bringen und unter
Das
uns Menschen?
könnte sein, dass er für Gerechtigkeit sorgt. So ein
Da ist er dann
PI,
in Batman, oh mein Gott.
da ist ein Batman, ja.
Ja.
Aber nicht in der Höhle, sondern eben hier.
In?
Vor Ort, unter den Menschen.
Irgendwo in den Alpen. Na, irgendwo in
Ja.
den Alpen würde er dann rumsitzen, ne? Da gibt's genug Platz.
Ja, genau.
Da könnte er doch in Ruprecht Cave haben. Er könnte in
Eine
Cave haben.
Schneehöhle, würde ich sagen, ja.
Das
Ne,
wäre
Knecht
witzig.
Ruprecht aus der Snow Cave kommt er raus. So, ja. Vielleicht ist das aber auch mehr so ein Hipster. Weißt du, hat ja einen Bart wahrscheinlich, trinkt gern Hafermilch, sitzt am Prenzlauer Berg rum und jetzt schon wieder Weihnachten, Action, ihr Auftritt. AI, KI, IP, PI.
Oder der Nikolaus geht in die Richtung und dem Knecht Ruprecht geht das unfassbar auf den Keks. Auch eine Möglichkeit. Auf dem Haferkeks von mir aus.
Ja, der Knecht Ruprecht, also der Nikolaus zum Beispiel, der ist so auf dem Detektivtrip, dass er zu seiner eigentlichen Tätigkeit nicht kommt. Und dann springt Knecht Ruprecht ein, aber dazu ist er ja gar nicht ausgebildet. Er hat ja nicht die klassische Nikolaus-Ausbildung gemacht. Und dann muss man natürlich gucken, kriegt er das hin? Während der Nikolaus sagt, ich habe hier schon wieder einen am Schlawittchen. Und dann verdreht Knecht Ruprecht die Augen und sagt, boah, wo ist meine Rute? Aber erstmal kriegt der Nikolaus jetzt wieder eins drauf, weil der ja, dann ist man im sehr lustigen, im Slapstick-Bereich, das kann man ja alles
Ja, im
machen.
Grunde ja.
Setzt voraus, dass die Figur aber so gut beim Leser schon voretabliert ist, dass er die Witze versteht. Sonst müsste man die noch erklären, das wollen wir ja nicht. Also.
Um Gottes Willen. Witze erklären ist sowieso das Schlimmste.
Ja, und die Frage stellt sich ja auch, muss man beim Weihnachtskrimi das cosi-mäßig so noch übertreiben? Also wir haben ja mit Ermittlung von Angela Merkel in der Figur, plus andere, die es ja inzwischen auch gibt auf dem internationalen Markt, ohnehin so einen grenzwertigen Bereich erreicht, was Krimi angeht. Also ich fand, der hat ganz gut funktioniert, hat mir auch gut gefallen. Wenn man das zu häufig macht, ist es schwierig, ne? Also wenn man jetzt jede Figur so aktiviert und macht, ne, dann
Wenn man zu sehr in den Klamauk reingeht, meinst du,
geht
ne?
man ein bisschen zu stark in den Klamauk rein.
Ja.
Ist eine Gratwanderung. Ja.
Klamauk ist ja überhaupt nicht meins. Also entweder du übertreibst wirklich einmal komplett und bist hart im Slapstick, das mag ich, aber so dieses deutsche Klamauk-Getue, das ist ja überhaupt nicht meins.
Es muss ja nicht deutsch sein, du kannst es ja besser machen. Es gibt ja auch Johnny English, diese Persiflage
Finde
mit.
ich furchtbar.
Ja, also finde
Wie
ich auch
gesagt, das
furchtbar.
ist gar nicht meins.
Aber es hängt ein bisschen davon ab, wie gerne oder nicht gerne man James Bond macht oder ähnliches, ne? Also es gibt ja auch da früher schon Verarschungen, also von Minimax zum Beispiel, war so ein Ding in den 70ern. Ja, also wie legen wir die Figur des Knecht Ruprecht an? Als eine ernsthafte Figur, als eine freundliche Figur, was zu Weihnachten passen würde? Machen wir Slapstick rein oder nicht? Schon eine spannende Grundentscheidung für und immer noch Weihnachtskrimi. Also wir müssten dann nochmal schauen, wenn es nicht Staffage sein soll. Ja, ne?
Na, ich würde ja mal sagen, mit Knecht Ruprecht alleine wird es ja eigentlich automatisch schon keine Staffage. Es sei denn, du reißt ihn komplett aus seiner Welt raus und das ergibt keinen Sinn.
Nee, das würde ich
Warum
nicht
solltest
machen.
du dann einen Knecht
Nee.
Ruprecht verwenden wollen? Das ist ja Quatsch.
Genau, das ist dann,
Ja.
ja.
Aber ja, mit dem Charakter alleine ergibt sich schon wahnsinnig viel für den Rest der Geschichte, nämlich das, wann genau soll das eigentlich stattfinden? Höchstwahrscheinlich irgendwie in der Adventszeit.
Ja.
Wo genau soll das stattfinden? Eher in der mystischen Welt, eher in der Menschenwelt. Was genau soll eigentlich passieren? Wirklich harte Verbrechen? Willst du das in einem Cozy-Krimi wahrscheinlich nicht ganz so?
Ja,
Oder du
will man
musst halt die
Cozy-Krimi,
Atmosphäre
stellt sich trotzdem die
entsprechend.
Frage, ja.
Ja, genau. Wie das dann
Ja.
am Ende darstellst, kannst ja trotzdem Mord und Totschlag zeigen, nur halt ein bisschen anders.
Ja.
Genau. Also, ja, es entscheidet sich wirklich sehr viel alleine dadurch, wie du den Charakter anlegen möchtest.
Ja, aber auch von den Thematiken her, also welche Thematik spielt man, was ist das Thema hinter dem Thema? Also gibt es so eine Grundsache, die da läuft. Da darf man ein bisschen nachdenken, wenn ich jetzt so mehr denke, also einfach ist das jetzt nicht, den Knecht Ruprecht in eine Weihnachtsgeschichte, in einen Weihnachtskrimi zu bringen, stellt sich auch die Frage, auch der Klassiker, machen wir da ein Buch draus oder machen wir eine Anthologie draus? Oder machen wir so novellartig, also so 80 Seiten, wie so ein Heftroman, und dann machen wir vier Geschichten rein und machen einen Rahmen drum. Ne? Also so eine Einführung und nochmal einen Schluss und zwischendurch vier Geschichten. Könnte man ja auch machen. Ist ungewöhnlich. Hätte man so eine Mischung zwischen Kurzgeschichten und Anthologiecharakter und Roman.
Ja, ich mag ja so Anthologiefilme, also die insgesamt einen Rahmen haben und da drin sind dann irgendwie drei Geschichten verarbeitet. Das mag ich sehr
Ja,
gerne. Könnte
genau.
man machen, wäre eine
Jim
Möglichkeit.
Jarmusch macht das ja gerne, ne? Lässt so einen
Okay.
Taxifahrer durch die Gegend fahren und dann ist in
Also.
jedem Taxi was anderes. Finde ich sehr, sehr gut. Also es hat auch den Vorteil, dass wenn einem eine Charakterisierung nicht so gefällt, dann wartet man einfach, bis die nächste kommt. Das ist sehr schön. Also
Ja,
filmisch könnte
aber
ich
in
mir das
uns
sehr gut vorstellen, ja.
absolut. In unserem Fall wäre ja aber trotzdem immer Knecht Ruprecht der Protagonist. Von daher hättest du nicht ganz so die Unterscheidung. Vor allem,
Genau.
wenn du den Charakter auch stringent halten willst, dann,
Ja.
ne, ist ja klar.
Das könnte man auch machen. Was ich ja häufig habe, wenn ich einen Krimi anfange, ist, ich überlege mir, wie sieht das Cover aus? Also ich brauche dann ja immer so ein Bild und an dem Bild orientiere ich mich mehr, als dass ich mir ja jetzt so Schritt für Schritt aufschreibe, wie sieht die Nase aus, der Fuß und was hat er für Eigenschaften, wie war seine Kindheit, welches Symbol und Sternzeichen ist er, das mache ich ja weniger. Da gibt es aber ganze Blätter zu, deswegen sage ich das mal gerade. Gibt Leute, die bringen Blätter raus und dann soll man sich daran orientieren. Und ich habe mal gedacht, was soll das werden, wenn es fertig ist? Ist
Ja,
mir
verstehe ich.
too much. Also fühle ich mich wirklich eingeschränkt, obwohl ich ja gerne plotte. So, aber jetzt mal, also folgende Situation: Du gehst in einen großen Buchladen rein, suchst nach einem Weihnachtskrimi und dann hast du plötzlich vor dir das Buch liegen, steht drüber. PI Knecht Ruprecht. Und wie sieht jetzt das Cover aus? Farben, Formen, was für eine Bilderwelt? Erzähl mal.
Das ist eine super schwere Frage, weil du dir ja erstmal Gedanken gemacht haben musst, was also ja, wie du den Charakter aufbaust vom
Rüberkommen
her. Ja, aber
das weißt du jetzt alles,
ne?
Das ist, liegt jetzt
das weiß
fertig
ich
vor
jetzt.
Dir,
okay.
Weil da ist ja jetzt so ein Buch, du musst ja jetzt gar nicht nachdenken, du siehst so ein
Jetzt
Buch.
Muss ich mich auch noch entschieden haben. Ich dachte, wir hauen hier einfach ein paar Ideen raus.
Ja, nächste Puppe. So, hier, das geht so nicht. Guck mal an, wie sieht das Cover jetzt aus? Butter bei die Fische, würden wir in Norddeutschland sagen.
Butter bei die Fische. Boah, finde ich gerade schwierig zu entscheiden. Eben weil ich mich noch nicht entschieden habe, in welche Richtung eigentlich der Knecht Ruprecht an und für sich gehen soll. Hast du eine Idee?
Also ich würde erstmal sagen, es ist ein Taschenbuch. Es ist Hochglanz. Man erkennt sofort, dass Weihnachten da ist. Knecht Ruprecht
Woran?
Hat an Klassikern. Also entweder hell erleuchtet ist jedes Haus, es ist Schnee, es ist ein bisschen, es tauchen so Weihnachtskugeln auf. Also diese klassischen Bilderwelten von Weihnachten, die müssen drauf, sofort erkennbar. P.I. Knecht Ruprecht ist in einer Schrift geschrieben, die so ein bisschen an Weihnachten erinnert. Farblich und überhaupt. Vielleicht ist es grün und nicht das klassische Rot und Grau und so. Ich stelle mir vor, dass eine Szene dargestellt wird, wo er vielleicht an der Tür steht, so klassisch, ne? Der Nikolaus daneben. Und Knecht Ruprecht muss eine Art Uniform haben oder eine spezielle Art des Aussehens, wo man sofort sagt, das ist P.I. Knecht Ruprecht, wiedererkennbar und so.
Dann sind wir ja aber wahrscheinlich doch eher, also wenn du sagst hier Schrift und Hintergrund und weihnachtlich und Blasen, wäre dann doch eher wahrscheinlich im Cozy. Bei dir?
Ja, ich würde sagen, wir bieten dem Leser Cozy an. Ja, und an der
und
einen
geben
oder
ihm
anderen,
dann eine Schelle.
Dann gibt es einen Bannhals, genau, mit der Rute. Nein, dann würde ich sagen, an der einen oder anderen Stelle lass du das so ein bisschen brechen. Weil das wird ja passen, weil Knecht Ruprecht löst ja auch keine Fälle. Also warum sollen wir dann Cozy versprechen, es komplett durchziehen? Also ich würde es nicht zu niedlich machen. So eine Mischung. Also hier, der Jonasson ist ja weit weg von Cozy, also weit weg, aber der ist dann nirgendwo niedlich und so, ne? Also manchmal.
Und kuschelig und so, ne?
Ja, die eine Geschichte, wo der Polizist zu einer alten Dame gerufen wird und die alte Dame liest ihm Geschichten vor. Das ist schon ein bisschen tümelig, heimelig und so. Das könnte auch ein Cozy-Kontext sein. So.
Aber wenn ich dann an die andere Geschichte denke mit der alleinerziehenden Mutter, Halleluja.
Ja.
Die war übel. Die war richtig übel.
Ja, also ne, wir haben ja ein bisschen mehr Bandbreite. Das können wir uns bei Knecht Ruprecht natürlich nicht erlauben. Da müssen wir festlegen, ne? Ja.
Ich sehe ihn nicht so wirklich in einer cozy Geschichte.
Ja.
Also vielleicht nach dem Ausschlusskriterien.
Ja.
Ich sehe ihn nicht so wirklich in cozy Geschichten. Ich sehe ihn vielleicht eher in Hardboiled. So in der Richtung.
Ja, okay.
Wo dann mal jemand in sein Büro reingelatscht kommt und sagt, du, ich habe ein Problem.
Ja, und dann ist es so wie bei Philipp Marlowe.
Zum Beispiel.
Raucht, aber nur bei offenem Fenster.
Natürlich trinkt. Nur Weihrauch und Myrrhe, auch klar.
Ja, ist klar, nur das gute Zeug.
Ja.
Ein Myrrhe-Tee, oder? Ja.
Und Weihrauch in der Pfeife, genau.
Weihrauch in der Pfeife, ja, das geht natürlich super, ja.
Also das wäre
genau,
was, was
also dann
ich mir
würde
vorstellen
bei
könnte.
Bei PI würde man auch daran denken, quasi den klassischen Detektiven rauszuholen, wie wir ihn mit Philipp Marlowe kennen, aus dem Hardboiled und Crime-Noir-Bereich. Und dann würde man versuchen, da Knecht Ruprecht reinzusetzen und sagen, was wäre anders, was wäre genauso und wo müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine Persiflage reingehen, es sei denn, wir wollen das. Wir wollen vielleicht auch ein bisschen das Krimi-Genre und vielleicht auch das Weihnachtsfest so ein bisschen hops nehmen. Je mehr wir das machen, desto guter muss das sein, ne? Also desto
absolut.
Ja, da muss man aufpassen, dass man da nicht runterfällt in der Geschichte und das Ganze lächerlich macht. Es muss konsistent erzählt sein. Ich merke schon, es ist ein bisschen schwieriger. Deswegen wundert es mich auch nicht mehr, dass es das nicht gibt.
Na doch, irgendwie schon, weil. Also gut, vielleicht auch doch, weil es ja wirklich erstmal Arbeit macht, so einen Charakter auszuarbeiten. Wenn du Hardboiled machen willst, hast du im Grunde das Problem, dass Hardboiled gerade nicht geschrieben wird. Also gibt es aktuell halt einfach nicht.
Und auch nicht so gelesen wird, ja.
Ja, ne, wenn es nicht geschrieben wird, wird es nicht gelesen automatisch, genau. Das heißt, du
Ja.
kommst da erstmal in eine ziemliche Wüste, was das Grundgenre angeht, nämlich
Ja.
Hardboiled.
Ja.
Wenn wir uns davon aber jetzt erstmal nicht beirren lassen, sondern das durchziehen, fände ich tatsächlich auch so eine schnotterige, zynische Art ziemlich passend, weil der Typ schon wahnsinnig viel gesehen hat und ihm die
Genau.
Menschheit wahrscheinlich auch ein gutes Stück weit unfassbar auf die Nerven geht.
Genau. Das kann ich mir, also das ist zumindest stimmig. So. Da muss man doch mal gegenchecken, aber es ist Weihnachtskrimi. Ne? Also, ne, trotzdem, man muss ja nicht verbittert sein. Das ist ja der Klassiker des Detektiven, der sich auch so ein bisschen gegen das System wendet, der so ein bisschen, man konnte aber hier auch gegen Konsum und Kapitalismus gehen und so, das ein bisschen andeuten, nicht so tief. Das würde funktionieren, denke ich, ja. Why not? Also.
Nee, verbittert würde ich ihn auch nicht machen, weil solche Charaktere mir persönlich auch einfach keinen Spaß machen zu lesen, also würden sie mir auch keinen Spaß machen zu schreiben.
Genau. Ja. Aber P.I. Knecht Ruprecht als ein bisschen Philipp Marlowe Abwandlung mit entsprechenden Veränderungen.
Ich denke die ganze Zeit an Philip Maloney, die Hörspielserie, die wir mal mit
Ja,
vorgestellt haben.
die Schweizer,
So
die so ein
eine,
bisschen,
die Schweizer, genau.
ja, genau, da sind wir beim Hörspiel. Ja, das stimmt, das waren so sehr
Das war schon ziemlich rotzig.
ziemlich rotzige so Situation. Es war ja viel Dialog getrieben, natürlich, weil es ein Hörspiel war. Ja, könnte man machen. Es gibt den Kinder- oder Jugendbuchdetektiven, der heißt Agathon Sachs, den habe ich mir vor kurzem geholt. Also das könnte ich mir auch vorstellen. So ein honoriger Herr, der aber, ja, ein bisschen anders jetzt als Hartbold, gebe ich zu. Ja.
Naja, also du kannst ja da andere Vorstellungen haben als ich. Das war jetzt meine Vorstellung. Wenn du andere
Ja,
hast, immer raus damit.
also wenn wir jeder einen Auftrag kriegen würden, schreibe ein Buch, ein Roman, eine Serie zu P.I. Knecht Ruprecht, da würden unterschiedliche Sachen rauskommen. Das hat ja
Das
auch
hoffe
was
ich doch sehr.
damit zu tun, dass wir also unterschiedliche Sachen sowieso lesen, aber wir lesen auch unterschiedliche Krimis oder wir lesen Krimis unterschiedlich. Wir kommen zwar häufig auf so einen Konsens, wo wir das auch so sehen, würden dann aber trotzdem ja als Regisseur oder als Buchautor, Drehbuchautor, wenn wir die Dinger ganz anders angehen, ne? Ja.
Absolut.
Trotz
Das ist ja auch
einer
das Gute an der
großen
Sache.
Übereinstimmung in ganz vielen Bereichen, auch viele Filme haben wir ja festgestellt, haben wir ja gesehen und auch gleich gesehen, bewerten die auch gleich, würden wir trotzdem das komplett anders angehen.
Genau, schon weil ich ja an Geschichten immer charaktergetrieben rangehe und du gehst storygetrieben ran. Alleine das ist schon eine riesige Unterscheidung, wie dann am Ende der Krimi aussehen wird.
Ich überlege als erstes, wie ist der Kerl umgekommen? So.
Und ich
Und dann.
überlege als erstes, wer ist denn dieser Knecht Ruprecht überhaupt?
Ja, das ergibt sich bei mir automatisch, indem er sich der Aufgabe widmet. Also, das ist jetzt ein bisschen
Und bei
übertrieben
mir
so.
ergibt sich die Geschichte automatisch aus dem Charakter heraus.
Ja, kann man
Fantastisch, oder?
machen.
Wie man auf völlig
Kann man machen.
unterschiedliche Arten zu einem ähnlichen Ergebnis kommen kann.
Ja, am Ende
Am
steht da
Ende wird ein
drüber.
Buch bei uns stehen.
Am Ende steht da drüber P.I. Knecht Ruprecht. Ja.
So ist es.
Ist auch die Frage, ob er in Osnabrück oder in Leipzig ermittelt.
Das richtig, das wäre ja auch noch die
Oder in
Idee.
der
Er mag ja
Großstadt so.
ansässig sein in den Alpen, aber wo ermittelt er denn eigentlich?
Ja.
Genau.
Ne? Also da würde man sagen, der könnte auch
Und für wen?
auf Norderney ermitteln oder wie meine Kollegin Melanie Jung ermitteln lässt in Fürstenau, im Nordkreis von Osnabrück. Also um so einen sehr
Vielleicht hat er ja
dörflichen
auch
Charakter.
in diversesten Regionen einfach ein Portal, wo ganz bestimmte Personen oder Personengruppen
Ja.
durchgehen können und dann ihre, wie auch immer, Probleme vortragen können.
Das kann
So
sein.
ein Agreement zwischen ihm und ganz
Ja.
bestimmten Personengruppen unter den Menschen.
Ja. Also das ist aber auch nochmal so ein Regler, den man drehen kann, hoch oder runter drehen. Nämlich die Frage, wie viel Mystik ist dann drin? Weil wir haben ja über mythisch aufgeladene Weihnachtskrimis gesprochen oder sprechen da ja noch gerade drüber. Und Knecht Ruprecht könnte tatsächlich so ein bisschen hierhin und dahin und vielleicht sieht er da auch jeweils anders aus und passt sich an. So wie man auch ein Krimi anpasst, wenn er aus Friesland spielt, weil dann Tee getrunken werden muss, Klontje kommen und das ganze Gedöns und ansonsten ist man in München dann eben auch anders drauf, ne? Aber es bleibt eben der Kribbi.
So wie Sherlock Holmes sich auch immer angepasst hat, ne? Mit seinen Verkleidungen und Dialekten und dem ganzen
Ja.
Kram. Ja.
Aber was spannend wäre, was sich aber garantiert nicht so gut verkauft, ist, wenn man eine Anthologie schreiben würde oder man würde eine Anthologie initiieren und die Anthologie heißt P.I. Knecht Ruprecht, wo man bittet, verschiedene Autoren eine Geschichte zu schreiben und die muss 10 Seiten mindestens umfassen oder 15, 20 Seiten, sodass man ein bisschen Zeit hat auszuholen, aber eben auch nicht so viel. Und jeder P.I. Knecht Ruprecht ist so ein bisschen anders. Vielleicht braucht man noch mal, wenn man die Anthologie anlegen will wie eine Serie, bräuchte man vielleicht noch mal so eine Bibel, wo man so ein paar Punkte festlegt, die man einfach beachten muss. Ein bisschen festeren Rahmen,
Damit.
als jeder kann machen, was er will. So, ne? Ne? Und dann ermittelt P.I. Knecht Ruprecht vor Ort oder so, oder in bestimmten Situationen.
Es muss ja auch einen Grund geben, dass dieser Fall nur von diesem PI Knecht Ruprecht bearbeitet werden kann, weil du ja ansonsten noch zu irgendeinem menschlichen Detektiven gehen könntest und dem dein Problem vortragen könntest.
Ja, oder
Von
mal
daher.
zur Abwechslung auch zur Polizei, genau.
Ja, wenn es unbedingt sein muss.
Das ist ein Mord, aber gut, muss ja nicht.
Ja, da können wir auch unter der Decke halten. Das muss ja jetzt nicht
Genau,
jeder wissen. Ja.
ja. Wir haben hier keinen Privatermittler wie im Cozy Crime häufig so, keine Miss Marple, sondern Knecht Ruprecht hat eine Ausbildung. Der hat ein Jodeldiplom als PI erworben, staatlich anerkannt. So, ne? Also er hat schon ein bisschen was drauf, muss man so sagen.
Naja,
Muss
wie
man so
gesagt, der ist ja
sagen.
nun auch das ein oder andere Jahrhundert oder Jahrtausend alt. Bisschen was weiß.
Also, Erfahrung ist auf jeden Fall eine seiner großen Stärken.
Absolut.
Das
Dann
ist
müsste man ihm
wirklich.
natürlich auch Schwächen geben, ist ja auch klar.
Boah, wenn ich jetzt noch an diese Filme. Ich habe gerade hier liegen 146 Folgen mit Schirmscham und
Du lieber
Melode.
Herrgott.
The Avengers, und das ist ja sehr klamaukig mit sehr skurrilen vier Fällen, ne? Und jetzt würde man da P.I. Knecht Ruprecht mit reinsetzen. Sehr geil. Also man kann da richtig viel Fett mitmachen. Und dass das keiner macht, ist einfach ein Jammer, oder?
Ich finde das auch.
Wir brauchen eine riesen Community, die sich nur das ganze Jahr Gedanken macht, was macht eigentlich gerade P.I. Knecht Ruprecht. So, das müssen wir irgendwie rausknallen. Sehr schön,
Ah ja, fände ich witzig, ja. Aber ich
ja.
fand deine Idee auch gut, dass du da praktisch so eine kleine Serienbibel zumindest hast, dass der Knecht Ruprecht im Groben schon mal festgelegt wurde, was so seine Fähigkeiten angeht.
Ja.
Und die Art von Fällen, die er übernimmt, weil wie gesagt,
Ja.
irgendeinen Grund muss es ja haben, dass er diesen Fall jetzt übernimmt und nicht sonst irgendwer, also ein menschlicher Detektiv oder die Polizei. Genau. Das müsste man schon mal festlegen und ansonsten mal drauf losschreiben. Fände ich witzig.
Immer wieder gerne gemacht. Ja. Okay, ich glaube, ne, wenn da draußen jetzt jemand sitzt und sich sagt, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, und Weihnachtskrimi ist jetzt auch nicht so etwas, das ich mir gar nicht vorstellen kann, dann wären das jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Wir haben den Nikolaus noch als Hauptmotiv, wir haben den Krampus noch, eine sehr krasse Figur, ne, da.
Stiefbruder oder sowas, genau.
Ja, der könnte aber auch alleine ermitteln in der eigenen Serie, ne? Also bitte keine Serie ohne Spin-off, immer schön dran denken. Verwertung, Vermarktung, Franchise gerne auch nach China bringen oder Japan, wo die sich wundern, was die Europäer jetzt schon wieder machen. Das
Die haben ihren
Christkind,
eigenen komischen Kram, ne?
die haben
Also
ihren eigenen, ja, das kann man,
diese
das,
Monster, Mythen
ja.
und Dinge, die da aus Japan und aus China kommen, das ist ja so ein krasser Scheiß. Also
Ja, das lässt
sehr
sich auch
positiv
nicht.
gemeint
Das
gerade,
lässt
ne?
sich nicht überbieten. Das finde ich auch immer,
Eigentlich
ja.
nicht.
Und ich muss auch sagen, ich verstehe es nicht immer. Also ich lese ja auch Murakami. Da habe ich neulich eine Geschichte gelesen, da tauchte irgend so ein Affe auf. Sehr, sehr, sehr crazy. War in sich sehr konsistent und hatte ein schönes Bild so. Aber ja, also der,
Aber war
ne?
das ein Affe-Affe oder war das ein mythisches, eine mythische Figur von einem Affen? Ja, die
Ja, ich
gibt's,
glaube,
die kenne ich.
Ich glaube, es war beides. Und der lief da immer am Beckenrand rum, während die Hauptfigur so eine typische japanische Badzeremonie machte. Und ja, das war gut eingebunden. Und es zeigte auch, dass sich der Autor ein bisschen damit beschäftigt hat. Das sollte man dann auch machen. Also man
Unbedingt.
sollte der Figur nicht komplett die ganze Weihnachtshistorien-Mythologie entziehen und sie nur
Auf
so
gar keinen Fall.
als Pappmaché-Kandidat nehmen und das einfach draufschreiben. So,
Nee,
wir
das
sind hier
wollen wir
nicht
nicht. Nee.
bei
Nee, nee, nee.
Milchschnitte oder sowas, sondern ne, das.
Nee, was wir nicht wollen, also wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass es zwei Ausprägungen gibt, nämlich
Ja.
einmal Weihnachten ist integraler Bestandteil und einmal Weihnachten ist Marketing-Element. Du hattest dann noch einen anderen Begriff von Staffage.
Also
Und
ich würde die
letzteres wollen wir
Staffage
nicht.
hier weglassen, man kann das ja mehr oder
Ja.
weniger machen. Wenn man bei der 150. P.I. Knecht Ruprecht Serie und Folge ist, kann es auch mal sein, dass es mal ein bisschen anders wird. Das kennt man ja von Serien. Ja.
Ja, cool. Ich denke, wir haben jetzt mehr als genug Ideen in den
Ja.
Raum geworfen, mit
Ja,
denen
und
man
damit,
weiter denken kann.
ja, und damit entlassen wir die Leute. Hörerinnen und Hörer und auch uns und alle Schriftsteller, Kolleginnen und Kollegen in die weite Welt. Überlegt euch, wenn ihr einen Weihnachtskrimi schreiben wollt, ne? Macht das nicht wie die anderen, die gibt's schon. Ne? Ich weiß, verkaufen ist immer wichtig, aber ja, langweilen wollen wir ja auch nicht, oder?
Richtig, genau. Macht's zu einem
So.
integralen Bestandteil, wenn ihr über Weihnachten schreiben wollt und pfropft es nicht nur auf. Das wäre schön. Genau. Und ansonsten können wir eigentlich nur sagen, frohe Weihnachten,
Ja.
schöne Feiertage und auch ein gesundes neues Jahr, weil wir uns nämlich dieses Jahr nicht nochmal hören. Wir hören uns im Januar.
So,
Ja,
und das ist auch für
genau.
alle die gedacht, die es in diesem Jahr noch hören. Die
Richtig.
wollen das Sachen nehmen wir aber ein bisschen länger. Aber
Ja.
so ist das. Und dann, ne, würde ich sagen,
Genau.
bis zum nächsten Mal. Macht's
Bis
gut.
zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Ciao.
Wenn euch das Krimi-Quartett gefallen hat, bewertet uns bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music Podcasts. Eure Unterstützung bedeutet uns viel. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.